Willkommen zu einer Sonderepisode des Rocketing Healthcare Podcast. Wir haben heute eine besondere Episode mit der Comea und Anna Windisch, der Geschäftsführerin von Comea, im Rahmen eines Live-Podcasts in Stuttgart aufgenommen. Und wir hatten ja das Thema Comea, wer es noch nicht kennt, ist Digital Mobility Monitoring. Also es geht um ja Patientenmonitoring im Bereich von Pflege- und Krankenhauseinrichtungen. Und wir hatten super spannende Gäste aus der Praxis da. Da war zum einen die Sabrina Kainburg dabei, Leitung vom Pflegeteam vom Inspire Lab an der Uni Medizin in Mannheim. Die Dr. Hanna Krause war dabei, auch vom Inspiring Lab der Universitätsmedizin in Mannheim. Der Bernhard Klink und Yvonne Richter, beide vom RKH Orthopädische Klinik in Markgröningen. Ja, und die Silvana Lamparska war noch dabei von Comea. Ja, und wir haben in einer sehr spannenden Runde das Thema besprochen, wie es aktuell aussieht, wie eben auch Comea die Pflege entlastet, die Pflegekräfte entlastet, wie es funktioniert, das ganze System. Also hört einfach mal rein in eine spannende Episode des Live-Podcasts. Ja, und wenn ihr mal gern mit uns einen Live-Podcast als Startup machen möchtet, in hybrider Form, so wie jetzt eben mit Comea, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns über die Anfragen und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
Unsere Gäste auf die Bühne bitten. Dann haben wir einmal die Hanna Krause, Dr. Hanna Krause aus dem Living Lab der Universitätsmedizin Mannheim. Sie ist die organisatorische Leitung vom Living Lab. Und mit ihr dabei, die Sabrina Kainburg. Sie ist die Leitung des Living Labs, das heißt, ist tatsächlich in Alltag involviert und kann uns da sehr detailliert Infos geben, wie man tatsächlich mit einem System wie Comea arbeitet. Dann haben wir die Frau Yvonne Richter von der RKH Gesundheit aus der Orthopädischen Klinik in Markgröningen. Yvonne ist die stellvertretende Pflegereferentin, genau. Und mit ihr der Herr Klink, der Pflegedirektor und Prozessmanager, ebenfalls der Orthopädischen Klinik in Markgröningen. Und weil die alle von Silvana mit begleitet werden, auch nochmal Silvana Lamparska. Und ja, wir wollen jetzt gerne hören, wie funktioniert sowas in der Praxis. Jetzt tauschen wir einmal hier Mikrofone, oder? Das sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, jetzt hängen wir hier jeweils über den... Ja, aber alles für die gute Tonqualität des Podcasts. Wunderbar, starten wir mal los. Hanna, ich würde gerne mit dir starten. Du bist die organisatorische Leitung. Du warst vom Living Lab, warst von der ersten Stunde eigentlich bei Comea mit dabei. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was ist das Living Lab und welche Rolle spielt Comea in diesem Living Lab?
Ja, super, super gerne. Ein Teil von euch kennt ja auch schon Comea. Ich habe auch schon ein paar bekannte Gesichter gesehen, was mich sehr gefreut hat. Und also das Living Lab, ich habe Comea gesagt. Oh. Naja. Ja, das Living Lab ist am Uniklinikum Mannheim, eine Station, auf der wir Patienten aus der Orthopädie und aus der Urologie versorgen und aber eben gleichzeitig Startups und Firmen die Möglichkeit bieten, in den klinischen Alltag zu uns dazuzukommen. Also, dass Innovation, neue Technologie mit den Leuten getestet und weiterentwickelt werden kann, die sie am Ende auch verwenden sollen. Also Pflege, Patienten, Ärzte. Ja, es kommt ein bisschen aus zwei Richtungen für uns. Das eine ist, dass wir natürlich als Klinikum lernen wollen, was passiert da draußen, was ist Innovation, wo geht's hin, wie funktioniert neue Technologie, auch zu sehen, wo es findet vielleicht international statt. Also ich meine, gerade der deutsche Vergleich, der internationale Vergleich, da können wir schon noch was tun, würde ich sagen, und es gibt viele spannende Möglichkeiten. Auch im Hinblick, dass wir als Uniklinikum auf einen Neubau hoffen und da natürlich viele Sachen jetzt schon austesten können, die in so eine Raum- oder Hausgestaltung mit reinfließen können. Andererseits haben wir halt auch beobachtet, und da seid ihr wirklich eine goldene Ausnahme von, aber wir haben viele, viele Startups, die tolle, innovative Produkte haben, aber keine Ahnung, wie Klinik funktioniert. Und dadurch kommt das Produkt nicht bei uns an, weil es an Realität, am Alltag scheitert, an dem, was wie Prozesse bei uns funktionieren, wie Pflege Dinge tut, wie Ärzte Dinge tun oder wann ein Patient mal irgendwas tun darf. Und da versuchen wir, Wissen zu vermitteln. Wissen, wie funktionieren wir, wie funktioniert das deutsche Gesundheitssystem, speziell jetzt eben im Klinikum, Uniklinikum. Ja, und wie könnte ein Produkt da helfen?
Wunderbar, vielen Dank, Hanna. Genau, und Sabrina, du bist genau in diesem Living Lab und erprobst diese ganzen Innovationen. Kannst du uns in deinen Alltag mal mitnehmen und ein Beispiel geben, wo jetzt gerade auch Comea in dem Bereich dich unterstützt?
Oh ja, sehr gerne. Also gerade in Hinsicht, also Comea, wir hatten es eben schon davon, darum, ich muss jetzt immer strahlen, wenn ich an Comea denke, weil ich hatte gerade letztens eine furchtbare Nachtschicht hinter mir, wo Comea mir wirklich mehrfach den Dienst gerettet hat. Also nicht nur mir, auch den Patienten tatsächlich. Also für mich im Alltag bedeutet Comea tatsächlich sehr viel Entlastung, weil ich meine Rundgänge verkürzen kann, mich auf Patienten konzentrieren kann, die vielleicht tatsächlich eher im kritischen Zustand gerade sind, aber trotzdem die Zeit dann habe, dass ich nicht die Patienten mit der Hinlauftendenz irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf habe, wo sind die gerade, was machen die gerade, weil ich kriege immer eine Meldung auf mein Smartphone, ah, jetzt verlässt er gerade das Zimmer. Und das entlastet mich tatsächlich sehr, sehr stark. Das ist,
ja. Schön, danke schön. Wir gehen gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber vielleicht noch mal kurz zur Marc Kröningen. Ihr habt jetzt Comea auch relativ neu noch im Einsatz. Aber wir sind auch schon länger im Gespräch und die RKH Gesundheit in der Orthopädie, ihr baut das Patientenzimmer der Zukunft mit mehreren Partnern und habt euch da sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie kann dieses Patientenzimmer der Zukunft aussehen. Deshalb, ja, ihr kommt beide her, sonst fangen wir mit Ihnen hier kurz an, Herr Klink. Können Sie uns kurz nochmal abholen, wie genau ist die Vision, was passiert da und auch wieso ist Comea jetzt in diesem Patientenzimmer mit integriert?
Ja, sehr gerne. Unsere Fragestellung grundsätzlich war erst einmal, wie sieht die Patientenversorgung der Zukunft aus? Wenn wir uns kurz mal anschauen, was für ein Datum haben wir jetzt gerade. Wir sind im August 25. Wir sind näher an 2050 als an 2000. Und dann sollten wir auch für die Zukunft entsprechend tätig werden. Wir werden, ich glaube, das ist mittlerweile jedem klar, einen eklatanten Mangel an Fachkräften kriegen. Wir werden deutlich, deutlich mehr Patienten haben, weil wir einfach die Alterspyramide komplett verschoben haben. Wie können wir das bewältigen? Sicherlich nicht mehr mit den Mechanismen von 1990, sondern wir müssen in die Zukunft schauen. Und die beiden wichtigsten Themen für mich sind, wie habe ich zufriedene Fachkräfte und wie habe ich vor allen Dingen sichere Patientenversorgung. Damit haben wir uns aufgemacht mit den Geldern von KZG, das war für uns ein Segen, sonst hätten wir das Geld nicht gehabt, und haben uns gefragt, wie können wir das machen. Und haben dann als allererstes zusammen mit einem Partner festgelegt, was wollen wir haben, was brauchen wir. Wir brauchen eine klare Überwachung der Patienten, ohne dass es eine Überwachung in dem Sinne ist, die irgendwie mitbestimmungspflichtig ist. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen eine Bewegungsdetektion. Nicht nur im Rahmen von einer Monitoring-Geschichte, das ist Zukunftsmusik. Aktuell ist noch keine Bewegungsdetektorik als Patientenmonitoring zugelassen. Das wird kommen, bin ich mir ganz sicher. Aber auch mit der Frage, muss ich den Patienten lagern? Ist der Patient ausreichend bewegt? Oder bewegt er sich zu viel? Vor allen Dingen bei uns in der Orthopädie. Die Wunde könnte aufreißen, die Hüfte könnte rausgehen. Oder? Das sind alles Fragestellungen, die wir hatten. Nachdem wir uns dann auf dem Markt umgeschaut haben, haben wir festgestellt, gerade Bewegungsdetektion, es gibt Sensormatten für Betten, die sind ganz, ganz klasse, reichen nicht. In der Kombination aber Sensormatten und Comea, und da ist Comea tatsächlich für uns der einzige Partner gewesen, nachdem wir den Markt uns angeschaut haben, können wir sehr genau sagen, wie bewegt sich der Patient, bewegt er sich so, wie er soll, müssen wir ihn lagern, hat er ausreichend Mikrobewegungen oder aber haben wir ein anderes Problem. Und das ist für uns, ich sage es jetzt mal einfach, ein Gamechanger, weil natürlich die Pflegekraft auf Station, neben der Frage der Sturzgefährdung ohnehin, wir wissen ja nie, was hinter der Tür passiert sonst, viel, viel konzentrierter an die Themen rangehen kann und auch viel besser die Pflege planen kann. Und das mit der Kombination mit den anderen Dingen, die wir tun, da würde ich jetzt nicht alles so weit ausführen, weil es geht heute um Comea, erleichtert wirklich die Arbeit. Und damit können wir, bemerken es halt auch, die Fachkräfte zufriedener machen, weil die einfach Spaß haben, die Unterstützung zu haben. Ja, und ich sag mal wirklich nicht mehr den Oldschool-Sachen zu arbeiten.
Ja, ja. Und gleichzeitig, ja, das Projekt ist schon seit einiger Zeit am Laufen. Yvonne war auch von der ersten Stunde mit dabei. Vielleicht kannst du ein bisschen mit uns noch teilen, was es dabei auch für Herausforderungen gab. Weil ja, es hört sich alles logisch an. Wir müssen uns für die Zukunft vorbereiten. Aber wie sieht genau so eine Vorbereitung auf die Zukunft aus?
Sehr genau, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Auf der DIMEA 23, glaube ich, habe ich Comea gefunden gehabt. Die große Herausforderung sind tatsächlich nicht die Pflegekräfte. Die, wenn man denen erzählt, das passiert, sagen die erstmal, ja, ja, da kommt was Neues, kommt ihr mal und dann ist okay. Das ist tatsächlich so. Und sobald dann Silvana auf Station war, war es dann auch so, dass die haben ihre Handys genommen und haben da mitgespielt. Da ist überhaupt nicht, keine Berührungsängste. Das fand ich total erstaunlich. Da ist die Herausforderung, jetzt dran zu bleiben, arbeitet damit, Fehlermeldung, gerade in der Testphase noch so. Diese Rückmeldungen, um wirklich zu perfekt konfigurieren zu können. Wir hatten beispielsweise ein Problem, wir haben Terrassentüren und da haben die Gardinen ständig Meldungen gebracht. Das gab aber, das war am gleichen Tag noch erledigt, das ging gut. Die richtig große Herausforderung ist nicht die Station, ist nicht die Pflege, sondern das Ganze ringsrum. Also die größte Herausforderung war tatsächlich unsere IT-Abteilung. Und auch wenn die mich jetzt hören, sehe ich. Also das war wirklich, wenn die Idee nicht von der IT kommt, ist sie nicht gut. Und die mitzunehmen, das war wirklich die größte Herausforderung. Und der zweitgrößte Punkt war der Datenschutz. Also da haben wir wirklich etliche Gespräche, Termine, Sitzungen gehabt, bis das dann wirklich mit dem deutschen Datenschutz einhergeht, bis sie uns geglaubt haben, ja, ihr macht doch aber Radarbewegungen, nehmt ihr auf, Who Cloud, ganz schlimm. Und dann geht es aber auch weiter, wo werden die gespeichert? Ja, und woher wisst ihr, welcher Patient? Dass diese Verknüpfungen tatsächlich nicht da sind. Also das waren wirklich für uns aktuell die größten Herausforderungen. Das hat tatsächlich ein gutes Jahr verzögert. Einfach Vertrag, Datenschutz und IT. Und die IT, das muss man dazu sagen, hat da überhaupt nicht viel damit zu tun. Die müssen quasi dafür sorgen, dass die Handys rein können ins Netzwerk. Aber auch das ist bisweilen im Datenschutz des Gesundheitswesens ein Problem.
Ja, absolut. Ja, danke fürs Teilen. Ja, und wir haben vorher gesehen, apropos Datenschutz, was für Daten erfasst werden. Also es sind ja tatsächlich keine Daten sichtbar. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, genau wie die Strukturen. Und ja, Klinikalltag ist speziell. Silvana ist auch in ja, vielen Kliniken mittlerweile unterwegs, begleitet sämtliche Projekte, sieht dementsprechend auch viel. Und Silvana, vielleicht kannst du uns da auch gerade in dem Bezug einen kleinen Einblick geben, mit was du so konfrontiert bist und was so dein Appell eigentlich ist, dass wir im Gesundheitswesen wirklich was voranbringen bzw. auch ändern können.
Ja, also tatsächlich komme ich mittlerweile sehr viel rum. Ich habe selber ja auch in verschiedenen Kliniken gearbeitet, unter anderem Heidelberg Uniklinik, Bundeswehr Krankenhaus, RKU Ulm. Und was mir auffällt, ist tatsächlich, dass wir eine sehr heterogene Kliniklandschaft haben, was den Digitalisierungsgrad angeht. Und da gibt es eben auch Unterschiede, die wir merken, wenn wir jetzt irgendwo in eine Klinik kommen, wenn es dann um die Umsetzung geht von einem Projekt und das Thema Geschwindigkeit. Und der Herr Klink hat es auch schon gut angesprochen, wir brauchen eine ganz klare Vorstellung davon, wo wollen wir in Zukunft hin? Ne? Dieses Thema Patientensicherheit, unterstelle ich jetzt mal, ist ein Ziel, was alle Player haben im Gesundheitswesen und was eben auch viele Industrieunternehmen haben mit dem, was sie an Technologie entwickeln. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist diese Harmonisierung, dass wir da zusammenrücken, also Industrie und Gesundheitswesen, das aber auch von den ganzen Stellen. Wir haben so ein bisschen so eine Landschaft, es sind Pflegepraxiszentren etabliert worden, 4 Stück in Deutschland, die zum Beispiel Technologien erproben, evaluieren. Viele Kliniken haben wie Mannheim so Innovationsstationen, und wo Technologien ausprobiert werden, ja, wo im Prinzip ein klares Statement abgegeben wird. Und mir fehlt so ein bisschen, ja, und dann? Ja, weil Patientensicherheit hört ja dort nicht auf. Ja, das ist ja was, was wir einfach in der Fläche brauchen. Ne? Und ich sage mal, Patientensicherheit 2.0 ist einfach was, wo wir die Technologie als Partner in meinen Augen verstehen sollten, weil wir werden nicht mehr auf dem Platz werden. Und zieht sich eben durch, ambulant wie stationär, ja, dass wir, wie können wir das niederschwellig erreichen, ja, wie schaffen wir eben auch die Infrastruktur dafür herzustellen. Ich finde, man merkt halt schon sehr deutlich, dass es da einen Stau gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Und ja, das wäre so mein Wunsch, ne, dass wir eine andere Geschwindigkeit auf den Platz bringen, dass wir da zusammenrücken, dass wir auch klar definieren, was ist nicht verhandelbar. Ja, für mich wäre das eben sowas wie Privatsphäre. Ja, das gehört geschützt. Ja, und denke, damit haben wir schon einen ganz guten Ansatz, ja, weil die Offenheit grundsätzlich ist da, ne, für neue Technologien. Aber es braucht auch Stellen, die das orchestrieren. Ja, wir brauchen Pioniere. Wir müssen sicherlich auch mutiger werden und mehr diese gestalterische Rolle einnehmen. Ich sehe uns da hier und da eher so in diesem verwaltenden, naja, Dasein. Ja? Und das ist so ja, mein Appell, ja, dass wir tatsächlich eine andere Geschwindigkeit auf den Platz bringen, um den Herausforderungen da proaktiv zu begegnen. Ja?
So. Genau, bei den Herausforderungen haben wir gehört, die kommen von unterschiedlichen Ecken. Ist es die Struktur, ist es die, ja, die Menschen? Ich würde jetzt gerne nochmal die Anwenderin fragen, wie wird es tatsächlich aufgenommen von aber denen, die es annehmen sollen, hauptsächlich den Patienten auch? Ne? Also könnt ihr da was teilen, wie Patienten auf so was reagieren? Oder auch Angehörige?
Das hat mich auch total erstaunt. Die Angehörigen vor allen Dingen, aber auch die Patienten, die fanden das total spannend. Die Männer fanden es natürlich noch viel spannender, überhaupt die ganze Technologie, wenn man das kurz erklärt. Und die Frauen fanden das dann immer sehr, sehr angenehm, da wird auf dich aufgepasst. Also da war ich erstaunt. Es hat nicht ein einziges Mal irgendwelche Rückfragen gegeben, aber werde ich da jetzt beobachtet, überwacht oder sonst was? Dieser Sicherheitsaspekt, den kehren wir natürlich auch sehr raus. Wir haben ein System installiert, das zu ihrer Sicherheit dient. Also so erklären wir den Patienten das auch durchweg positiv.
Und bei euch in Mannheim?
Also ich kann dem eigentlich, also tatsächlich genau das Gleiche. Die Patienten sind eher sehr interessiert daran und wollen ganz viel irgendwie noch Infos haben. Manche nicken sie auch einfach nur ab und sagen, ah ja, cool, eigentlich interessiert die nicht weiter. Die Patienten, wo wir tatsächlich teilweise schon sehr kritische Situationen abgefangen haben, die es teilweise auch gar nicht gemerkt haben, wo Stürze sich angekündigt haben, wo dann die Angehörigen, keine Ahnung, kurz vor der Tür waren und wir dann reingestürmt sind ins Zimmer und das gerade noch verhindern konnten, die waren einfach fasziniert und sehr, sehr dankbar tatsächlich.
Schön. Silvana, du hast da bestimmt auch noch die eine oder andere Geschichte.
Tatsächlich, ich mache ja im Vorfeld, bevor wir dann tatsächlich in den Live-Betrieb gehen, nochmal so ein, wir nennen das Technik-Walkthrough, also dass ich quasi auch nochmal durch die Zimmer gehe, die Konfiguration check und man kommt ja hier und da ins Gespräch. Gell? Und tatsächlich ist es so, also das kann ich absolut unterschreiben, ne? Ich erkläre dann auch, ja, wir haben ja so eine Radartechnologie implementiert und so und da darum geht es, dass eher Faszination mir entgegenkommt, ne? Also auch dieses Verständnis und ja, das finde ich gut, weil ich meine, unsere Gesellschaft ist ja auch nicht, ich sage es jetzt einfach mal, dumm, ja, die wissen auch, dass Arbeitsverdichtung zunimmt, ja, dass im Prinzip wir einfach andere Versorgungsschlüssel haben, ja, dass wir ja, zwar bemüht sind, aber nicht überall sein können. Und also da kommt schon sehr viel Bewunderung auch, ja, dass man jetzt solche Wege geht. Ja. Und ich werde ganz oft gefragt, ob es das für zu Hause auch gibt. Ja, ja. Genau.
Irgendwann.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es Lösungen für, aber das würde den Rahmen sprengen. Wenn wir schon so eine Runde da haben, und wir sind ja ein Healthcare-Startup-Podcast, ne, Anna, und wir haben jetzt den Case gehört und es ist mehrfach angeklungen, KZG gibt es nicht mehr, die Fördermittel, Innovation muss aber ins System. Es ist aber relativ einfach, man muss mit Patienten sprechen. Also das sind Dinge, die ich immer wieder höre in den Gesprächen, auch mit den Startups oder auch mit den ja, Entscheidern auf der anderen Seite. Gibt es jetzt, wenn wir gerade auch zwei Krankenhäuser da haben und Vertreter von Krankenhäusern, gibt es auch vielleicht mal so Tipps nach draußen? Wir haben ja gesehen, es geht einfach mit Comea, also wie Comea einfach reinkommt, auch wenn es eine Zeit dauert, ein Jahr, ne, das ist, aber in der Healthcare-Branche heißt ja immer, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, glaube ich, das ist auch klar. Da ist die Frage, was müssen Startups dann mitbringen, um den Alltag zu erleichtern, wo man sagt, und auch das Thema Technik fand ich sehr interessant mit der IT, weil oftmals heißt ja, Schnittstelle geht nicht, ist nicht machbar, kriegen viele Startups ja auch gesagt im Krankenhausumfeld. Gibt es da vielleicht mal so 2, 3 Tipps, wenn das jetzt auch jemand nachher hört oder auch hier im Raum sagt, ich beschäftige mich damit, wie komme ich eigentlich an Krankenhäusern, ähnlich wie Krankenkassen, ne, sind so uneinnehmbare Burgen immer so im Bild. Gibt es da Tipps? Habt ihr Tipps?
Ich fange gern mal an. Ja, also ich finde auch, Startups können so früh wie möglich mit dem Kliniker in den Austausch gehen. Natürlich muss die klinische Seite doch irgendwie Kapazität haben, aber viele Orte haben ja mittlerweile Ansprechpartner, Innovation Hubs, Acceleratorenprogramme und über die mit denen, mit dem Kliniker in den Austausch zu kommen. Wir haben ein Usability Lab zum Beispiel an der Klinik, so früh wie möglich, und wenn es was auf Papier aufgezeichnet ist, ich möchte folgende App entwickeln, ich lege die mal jemand vor, hätte da überhaupt jemand Bock drauf. Damit anzufangen und dieses Iterative dann mitzunehmen, immer wieder mit dem in den Austausch gehen, der es am Ende verwenden soll. Wir haben es ganz oft, dass coole Technologie da ist, schon voll weit entwickelt, aber halt so weit entwickelt und so wenig mit dem in Kontakt gekommen ist bisher, der sie verwenden sollte, dass dann für das Startup oft eine ganz unangenehme Phase beginnt, weil wir dann sagen, so aber leider bei uns nicht, weil wir müssen das, vom Datenschutz muss das anders sein, von der Technik muss das anders sein, vom Prozess muss das anders sein. Und da müssen tatsächlich einige Startups mit uns so einen Professionalisierungsschritt auch machen. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, dass ich, wenn ich aus einer innovativen Ecke herauskomme, dann plötzlich mit so einem Tanker wie einer Klinik spreche, dass die Kommunikation anders läuft, dass Zeitabschnitte ganz anders funktionieren, dass ein halbes Jahr für uns also super kurz war, aber für ein Startup sicherlich echt eine lange Zeit, auch wenn es um Finanzierungsfragen geht. Also wir denken ganz anders als Klinikum, und da sich früh mit den Leuten auseinandersetzen zu können, die eben aus diesem System heraus berichten, halte ich für super, super wichtig. Und dann eben nicht sich demotivieren lassen vom System. Das ist auch was. Also offen dafür sein, was einem der Anwender sagt, wie es funktionieren eben auch kann. Es sind so viele Lücken da, also das Produkt findet bestimmt auch einen Platz. Es muss nur zugeschnitten werden.
Genau. Das ist gar nicht so einfach, das nicht demotivieren.
Ich will das gerne noch ergänzen. Entscheidend ist ja auch, wir haben im Krankenhaus verschiedene Praktikergruppen. Weil was mit einem Arzt funktioniert, funktioniert mit der Pflege häufig nicht.
Absolut.
Und dann muss ich halt noch an die Entscheider, und die haben weder mit dem einen noch dem anderen was zu tun. Das heißt also, es ist halt ein Marathon, und ich muss wissen, was brauche ich. Und ich muss, kann ich nur ergänzen, so früh wie möglich die Praktika einbinden. Wenn ich eine Idee habe, wir sind auf unserer Suche auf einige Firmen gestoßen, die hatten total tolle Ideen. Das hätte vielleicht auch funktioniert bei Grey's Anatomy, aber nicht bei uns. Und das ist halt einfach, man muss die Praktika rein und man muss das wirklich auf eine Tauglichkeit testen, und zwar früh.
Und wenn wir dann trotzdem noch mal einen Schritt weitergehen, wie kriegen wir es dann tatsächlich ins System? Weil wir hatten es vorher kurz gesagt, Innovationen mal ausprobieren ist das eine, aber wie geht sowas in eine Regelversorgung? Silvana hat es vorher gesagt, Patientensicherheit hört ja nicht auf der Innovationsstation auf, sondern betrifft im Prinzip jeden Patienten im Krankenhaus.
Das finde ich zumindest aus der Sicht vom Inspire Living Lab tatsächlich relativ schwierig zu beantworten. Also diese Frage, eben wie dann der Transfer stattfinden kann. Wir als Klinik sind natürlich interessiert daran zu sehen, was gibt es da draußen, und vielleicht auch 5 verschiedene Lösungen anzugucken und die zu begleiten über einen längeren Weg. Aber so dieses Generelle, dass ein Produkt auch irgendwo ankommt, hat ganz viel, glaube ich, mit noch einem viel größeren deutschlandweiten Change Management und Systemmanagement zu tun. Damit, dass man ein viel zentralere Anlaufstellen zum Beispiel schafft oder ein klareres Verständnis. Also wie zum Beispiel, Sie hatten es jetzt auch gesagt, wie finden wir Innovation? Wir gehen auf die DEMEA und schauen uns an, was es da gibt. Aber nicht jeder hat immer Zeit, auf die DEMEA mal zu fahren. Also dass diese Innovation zum Kliniker kommt, da müssten noch viele, viele Brücken gebaut werden. Und die kann tatsächlich auch die Klinik alleine gar nicht schaffen. Wir sind oft in vielen Bereichen am Limit, an den Kapazitätsgrenzen. Und sind darauf eigentlich angewiesen, dass die Innovation uns vorgelegt wird. Und so, also auf dem silbernen Tablett, wenn es nicht irgendwie Innovationshubs gibt in den Kliniken, die genau dafür da sind. Und ich habe keine Antwort im Grunde. Ich habe nur, wir als Klinik allein können es nicht schaffen. Das ist im Grunde das, was ich mitbringen kann zumindest.
Aber vielleicht noch eine Idee, was mir immer begegnet ist, wenn man das dann irgendwo vorträgt in Richtung Geschäftsführung. Also ich habe jetzt den Vorteil, dass ich einen sehr innovativen Pflegedirektor habe und der Geschäftsführer da viel mitgeht. Aber die erste Frage, sobald es in die Richtung Verwaltung geht, auch IT in die Beschaffung, ja, wo ist euer Business Case? Also wenn jemand irgendwas Innovatives hat, dann sollte er sich auch überlegen, wo ist der Benefit und wie kann ich diesen Benefit messen. Und in der Pflege ist tatsächlich immer noch, es gibt gerade 2 oder 3 Stellschrauben. Eine sind die Versicherungsfälle. Da ist jede Krankenhausleitung sehr, sehr empfindlich. Und die zweite Stellschraube ist die ganzen Hygienegeschichten, solche Dinge. Da muss man einfach sauber sein. Datenschutz, also das ist einfach das Schöne an Comea. Ich bemerke, wenn jemand das Zimmer verlässt, habe aber keine freiheitsentziehende oder freiheitsbeschränkende Maßnahme. Es muss nicht quasi durch einen richterlichen Beschluss bestätigt werden. Und was einfach ist, Zeit ist Geld. Wenn ich nachweisen kann, dass ich Pflegeminuten spare, dann kann ich das umrechnen in Stellen und dann kann ich sagen, okay, weil wir das und das in der Anwendung haben. Also das sind so kleine Stellschrauben, womit, wenn man damit kommt, kann man vielleicht eher überzeugen.
Und jetzt sehe ich ja gerade auch schon die ersten Fragen im Publikum. Da würde ich fast sagen lassen, wir machen das vielleicht direkt auf.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wobei ich möchte noch eine Frage stellen, ganz kurz bevor wir rübergehen, weil die, glaube ich, schon wichtig ist. Also Innovationsbereitschaft ist da, man muss mit den Kliniken sprechen, man muss ein USP mitbringen, ganz klar. Und es ist kein Problem zu sagen, ich spare Zeit ein, weil Zeit einsparen heißt oftmals, in der Denke auch vieler Startups, das kriege ich immer wieder mit, oder viele Unternehmen, die sagen, ja, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich spare Zeit an, dann heißt es wieder, ich baue Fachkräfte ab. Im Gegenteil, wir haben ja einen Mangel, ganz klar, aber das wird immer so aufhören. Und die Fachkräfte selber sind auch wissbegierig und wollen die Themen umsetzen und sind auch, so wie es vorhin angesprochen worden ist, gerne bereit, mal zu testen, zu spielen. Das nehmen wir auch noch mit als Botschaft. Also die Bereitschaft ist da, es heißt nicht so, ich lebe in meinem Kosmos und lasst mich in Ruhe, sondern die Denke ist schon da, out of the box, ich gucke, was draußen passiert. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt trotzdem keine Garantie.
Nein, auch also Garantie gibt es im Leben nie. Ne?
Also, die Budgets sind extrem knapp. Ja. Ich denke, jeder kann es lesen in der Presse, wie es im Moment aussieht in den Krankenhäusern. Und eben weil wir kein KHZG 2.0 haben, müssen wir uns das Geld irgendwo zusammenklauen. Das ist halt das Problem. Eine Uniklinik hat glücklicher Drittmittel. Das ist nochmal eine wichtige Sache. Damit kann die auch ein Innovationsleuchtturm sein. Kommunales Haus muss schauen, wo kommt es her. Und wir müssen tatsächlich dann einen Use Case haben, 4, 5 Jahre, wo wir sagen, okay, das sparen wir ein. Dadurch können wir das dann refinanzieren und dann müssen wir immer noch in die Überzeugung gehen.
Okay, da vielleicht noch eine kurze Nachfrage wegen dem, dass sich's rechnet. Also es muss relativ einfach implementierbar sein, wahrscheinlich ohne große Kosten.
Ja.
Und es muss sich in welchem Zeitraum wirklich rechnen, in 4 Jahren oder kürzer?
Das mit dem Kürzer ist immer ein bisschen schwierig. Ne?
Also wenn, umso schneller, umso
wenn ich jetzt meinem Geschäftsführer sage, innerhalb von einem Jahr, dann sagt er, das glaubt er nicht. Und damit hat er auch recht. Also sind in der Regel längere Zeiträume. Okay. So 3, 4 Jahre ist in der Regel normal.
Okay. Da würde ich gerne noch kurz zum technischen Punkt was ergänzen. Deswegen auch alle Startups, kommt in die Klinik und fragt, wie die Technik bei uns aussieht. Was haben wir? Wir sind so heterogen und wir sagen ja mal eine gewachsene IT-Infrastruktur. Das bedeutet auch, manches, das älter ist und manches, das neuer ist. Wir sind wirklich super heterogen und fragt das ab. Was können wir liefern? Also auch gerade, wir haben ganz viele KI-Themen, die uns erreichen. Und die Frage, was für Daten haben wir eigentlich? Das sind Vorstellungen und Realität, klaffen da manchmal schon noch gewaltig auseinander. Fragt, es wird sich sicher viel, viel ändern in der nächsten Zeit, aber dass das begleitet passieren kann, das spart einfach allen Energie irgendwo. Ja.
Für mich wäre da aber auch nochmal tatsächlich Pflegeforschung interessant in dem Kontext. Also auch, wenn es darum geht, Business Cases nochmal quasi aufzustellen. Weil Comea ist nicht nur Sturz und Sturzprävention, wir machen viel mehr. Und ich sage immer, wenn ich zum Kunden gehe, mir fallen ja direkt 3, 4, 5 Forschungsfragen ein, ja, wenn ich noch in der Klinik wäre, die ich da gerne verfolgen würde. Ja, wo gibt es Korrelation? Ja? Delir ist ein Riesenthema in den Kliniken, ne, wo wir einen unglaublichen Mehrwert bieten können anhand von Aktivitätsdaten. Ja. Und das wäre für mich eben auch nochmal spannend, ja, wo ich die Pflegeforschung tatsächlich mit als zentralen Dreh- und Angelpunkt sehe, die da, glaube ich, schon eine Hebelwirkung hätten, auch Technologien in der Durchdringung zu bringen. Und wenn ich mir jetzt die Expertenstandards anschaue, und ich war da ja auch im Austausch mit jemandem, dann fehlt mir da zum Beispiel die Technologieperspektive, also in der Reife, wo ich sie sehen würde. Ne? Also die ist da einfach noch völlig unterrepräsentiert. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, da gehört Pflege als Berufsgruppe ganz klar nach vorn. Ja, das sind die größte Berufsgruppe im Krankenhaus. Ja, aber auch gemeinsam mit den Ärzten, weil es gibt ja gemeinsame Ziele. Ja, Patientensicherheit ist so eins. Ja, und Delirmanagement, also vieles ist ja, läuft quasi im Team, ja, wo alle Player mit dran sind. Ja, und ich glaube, da kann man schon auch nochmal in die Richtung ganz klar dafür einstehen und sagen, okay, das und das und das, ja, sind die Use Cases da und da sind die Mehrwerte, ja, da amortisiert sich das, ja, das, ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial, wenn wir das abbilden können.
Absolut. Ich habe vorher schon eine erste Hand gesehen. Haben wir Fragen gerade aus dem Publikum? Maike, kommst du kurz vor? Also, wie gesagt, wir haben hier die Mikros. Das
ja, ich habe eine Anmerkung, und zwar zu der Frage, wie kommt quasi das Ganze in die Breite? Und ich muss sagen, ich habe in meiner Arbeit über die letzten 3-4 Jahre das Netzwerk Versorgungsforschung kennengelernt, das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung. Und die sind super gut in der Methodik. Die haben sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, mehr Implementation Research zu machen, um genau solche Dinge, die sie im Kleinen in der ganzen Bandbreite an Themen, die sie beforscht haben, in die klinische Praxis zu bringen. Oft werden ihre Projekte evaluiert vom gemeinsamen Bundesausschuss und dann sind es auch oft so die Problematiken, so ein bisschen wie hier auch, die Entscheidungsprozesse sind sehr lang, Anschlussfinanzierungen fehlen und so weiter. Also sie haben ähnliche Probleme, sie haben aber eine gute Methodik, sie haben das Problem erkannt, benannt und haben eine super Zusammenarbeit mittlerweile mit den Krankenkassen. Also sie haben auch einen Datenschatz, den sie nutzen können. Ich glaube, der hier auch vielleicht interessant ist. Und sie sind sehr weit verstreut in Deutschland, was die Experten angehen und sind in der Klinik, aber auch im Homecare-Bereich oder auch in der ambulanten präventiven Versorgung. Das wollte ich nur als Anmerkung mit in die Runde geben, also dass man sich da vielleicht auch nochmal andere Partner, die man nicht so auf dem Schirm hat, an Bord holen kann, die einfach auch gut quasi einem zur Seite stehen können, wenn es an die Umsetzung in die Breite klinische Praxis geht. Genau. Ich weiß nicht, ob Sie die schon kannten oder mit denen mitgearbeitet haben, aber genau. Ja, ja. Also gerne.
Okay. Dankeschön.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ich mache derweil die Ankündigung, Professor Denkinger aus Ulm, Geriater mit
Herz.
Mit Herz und Erfahrung.
Man darf auch Michael zu mir sagen, hallo. Ich finde es total spannend, begleite das ja auch schon länger, auch aus Basel heraus damals und bin es auch natürlich für uns am Überlegen, was wir in unserer Geriatrie in Ulm machen sollen. Haben jetzt auch den Kongress in Weimar und stellen uns natürlich auch viele Fragen, wie können wir vor allem sowas bei uns im Haus implementieren, finanzieren. Und deswegen jetzt vielleicht nochmal die Frage ein bisschen genauer. Weil ich das sehr spannend finde, man muss ja auch beim KHZG rechnen.
Definitiv.
Und so wie ich das gelernt habe, ist es noch ein bisschen spannend, wie lange halten diese 3 Jahre jetzt und wie viel Geld hat man dann noch übrig. Und jetzt ist ja Kumea und alle, die das eigentlich anbieten, laufen auf Lizenz. Wenn man das jetzt so gegenrechnet, muss man ja auch überlegen, was spart man wieder ein, theoretisch, außer man... Ich finde das ganz spannend. Ich finde, als private Häuser oder freie gemeinnützige Häuser müssen noch ein bisschen mehr rechnen, weil die kriegen keine Millionen nachher vom Land zurück. Ihr habt da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber wie genau rechnet ihr das dagegen? Also spart ihr Pflegekräfte ein? Sagt ihr, okay, ich habe ab sofort eine Pflegekraft weniger auf Station? Oder kommen die Patienten mehr zu euch und ihr könnt eure Betten besser belegen? Oder wie rechnet ihr das eigentlich gegen?
Also wir rechnen es tatsächlich gegen mit der erwarteten Anzahl an reduzierten Stürzen. Mhm. Wenn die Anschubfinanzierung über KZG und Lizenzkosten haben wir gegengerechnet im Business Case mit, wir rechnen damit, dass wir deutlich weniger Haftpflichtfälle haben. Mhm. Also bei uns ist das implementiert auf der Wirbelsäulenstation, wo wir auch Querschnitte haben, die dann mobilisiert werden und, wo natürlich jeder Sturz gerade nach einer OP, wenn die eine Versteifung haben und so weiter, große Konsequenzen haben kann. Das können wir gut gegenrechnen und damit sind wir relativ safe. Und es kommt natürlich dazu, wir sind auch ein kommunales Haus, aber als rein orthopädische Klinik haben wir in der Vergangenheit durchaus auch mehr Geld gehabt als andere Kliniken, weil die Orthopädie ja über Jahre hinweg gut finanziert wurde. Ist jetzt auch nicht mehr, aber da ist natürlich schon nochmal ein anderes Verständnis dahinter. Aber das ist tatsächlich die Rechnung. Ich habe große Schwierigkeiten, das jetzt weiter auszuweiten, bin ich ganz ehrlich. Ich werde es auf der Station ausweiten komplett, die werden wir komplett hinkriegen. meine zweite Pflegestation möchte ich auch gerne machen, das muss ich jetzt strecken, über mehrere Jahre in dem Invest, immer wieder neu kaufen, muss ich meine Mittel rausnehmen, dann kaufe ich weniger Betten, ich sage es jetzt einfach mal so, Pflegepersonal würde ich niemals einsparen, weil jede Pflegekraft, die kommt, was kann und zu uns passt, nehme ich.
Und die finden das natürlich auch cool, was ja wahrscheinlich die Rekrutierung leichter macht.
Das ist auch eins, ich habe einen Strauß von Sachen, die ich mache, damit Pflegekräfte gerne zu uns kommen, aber das ist auch ein Punkt. Wir sind innovativ, wir haben moderne Dinge, die neuen Betten sind ein Teil des Ganzen. Das ist schon etwas, was im Verhältnis zu Pflegekräften, die aus alten Häusern kommen, alt ist jetzt relativ, aber nicht renoviert, nicht innovativ, das ist für die schon ein großer Unterschied.
So eine Rechnung bräuchte ich mal.
Das ist das Problem, das kann man halt, da ist viel Partie Daumen rechnen bei. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber man kann natürlich ganz klar sagen, wie viele Stütze habe ich jetzt aktuell.
Okay.
Ja. Was habe ich daraus für Haftpflichtschäden? Was kostet mich das Ganze? Dann, wie gesagt, Comea nicht nur Sturz. Wir kombinieren das mit dem Bett. Das Bett ist auch extrem innovativ. Das ist auch aufwachsend. Wir sprachen ja gerade über Versorgungsforschung. Da habe ich über das Referat Pflegewissenschaft bei mir auch die entsprechenden Sachen hin. Wir arbeiten mit dem Bettenhersteller, deren Pflegewissenschaftler. Wir arbeiten mit Comea und versuchen das Ganze zu bündeln. Das heißt halt, Delirmanagement ist die nächste Frage. Tatsächliches Vitalzeichenmonitoring. All diese Dinge. Und das kann ich natürlich immer wieder reinrechnen und kann sagen, so, das ist das, was es bringt. Mhm. Und wir sprachen ja gerade von, was passiert hinter den geschlossenen Türen. Mhm. Im Nachtdienst sind die Türen zu, die Kollegen machen ihre Rundgänge. Was passiert während der Rundgänge? Mhm. Und ich kann...
Wenn man da bleibt, ich hätte noch eine Frage, die geht in eine andere Richtung. Die Richtung vielleicht haben wir fast...
Ich hätte noch vielleicht eine Ergänzung, weil wir auch drüber vorher gesprochen hatten, was die Quantifizierbarkeit angeht. Ja. Sabrina, du meintest vorher, für unsere Profession ist es eine Entlastung. Aber wie messe ich die Entlastung, oder?
Mhm. Genau, ich war eben auch so ein bisschen verwundert, dass da 11% stand bei Entlastung.
Ja.
Bei euch in der Übersicht.
Fast nur mit Studien halt.
So. Ja, und gleichzeitig eben ist es ganz, ganz schwer, das irgendwie auszuleiten, weil es ist ja am Ende gefühlt für uns Pflegekräfte tatsächlich. Aber für mich ist es, wenn ich mein Dienst ruhiger irgendwie über die Bühne bringen kann, mit einem besseren Gefühl meine Rundgänge machen kann, mich länger bei einem Patienten aufhalten kann, ich meine, in der Pflege ist, finde ich, das schlimmste Gefühl, das ich haben kann, ist, ich habe keine Zeit für meine Patienten, denen es vielleicht gerade nicht gut geht, weil ich einen anderen Patienten habe, denen es auch gerade nicht gut geht oder der aus anderen Gründen gerade unruhig wird. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl, wenn ich da alleine bin und mich irgendwie nicht um alle so kümmern kann, wie ich das gerne möchte. Und ich bekomme durch Comea aber einfach mit, dass irgendetwas eben hinter der verschlossenen Türe gerade passiert und ich kann dann reagieren. Ich kann mir Hilfe holen in dem Moment, wenn ich schon ganz genau weiß, auch Gott Zimmer 2 ist. Wenn da jetzt schon die Meldung angeht, der ist flink, der liegt schon, dann kann ich mir sofort Hilfe holen, ich verschwende keine Zeit mehr. Also das ist die Entlastung, die da ist. Und eben, ich kann es ein- und ausschalten. Wir müssen uns manchmal daran erinnern, auch da ganz ehrlich, die Handys mitzunehmen. Ja. Sonst haben wir nämlich 6 Handys auf dem Tresen liegen, die Alarme machen und wir sind alle in den Zimmern verteilt. Aber es ist einfach, da ist die Entlastung.
Also das, was die Sabrina gerade beschrieben hat, das höre ich ja eben auch ganz oft bei Kunden. Der größte Mehrwert ist tatsächlich nachts, vor allem auf großen Bettenstationen, wo nur eine Pflegekraft nachts ist. Ne? Wir nennen das bei Comea Peace of Mind. Ne? Und da geht es tatsächlich um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ja? Und das ist eben was, was noch nicht gut quantifizierbar ist. Ne? Man hat das... Es gibt so eine Magnet-Bewegung in Deutschland. Magnet kommt aus den USA und es gibt mehrere Kliniken, die sich dieses Konzept quasi genommen haben, geguckt haben, was können sie umsetzen. Und es gab dazu eine Studie, da ging es genau um diesen Aspekt psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ne? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Faktor, der immer noch untergeht, ne? Dass wir ja auch eine Verantwortung haben für unser Personal. Ne? Wie kriegen wir das eben hin? Ja, und das hast du ja ganz gut beschrieben und das höre ich eben von ganz vielen. Einfach diese Sicherheit auch zu wissen, okay, auch wenn ich vielleicht einen mobilen Patienten habe. Ich habe eine Funktion, wo ich mir zumindest eine Meldung kommen lassen kann, wenn der länger nicht im Bett ist. Ja, ich meine, unsere Patienten in der Zukunft, das ist nicht der junge Fitte. Ja. Und wir sind ja in verschiedenen Fachdisziplinen, also Geriatrie, Neurochirurgie, Orthopädie, Alterstraumatologie mit verschiedenen Cases. Und das spielt da schon auch eine Rolle. Ich meine, im besten Fall alarmiert es nicht, ja, aber zu wissen, okay, ich habe da was. Ne? Und da geht ja auch unsere Weiterentwicklung hin, ne, in Richtung Live-Word-View, einfach zu sehen und noch mehr. Das kam aus der Praxis, also viel nehmen wir ja auch an Input, wo es um Produktweiterentwicklung geht, was genau in diese Richtung führt. Ne? Wie kriegen wir da noch mehr Sicherheit auch fürs Personal auf dem Platz, ne, um das zu unterstützen.
Wenn ich da noch ganz kurz das etwas ergänzen kann, weil ich finde, das passt vielleicht auch ganz gut. Ich komme ursprünglich aus der Geriatrie und wenn ich jetzt so überlege, ich wäre damals sehr dankbar gewesen, wenn ich solche Nächte gehabt hätte, eben wo ich mich sicher fühlen konnte. Weil jetzt fühle ich mich sicher im Nachtdienst. Es können immer noch andere Dinge passieren, um Gottes Willen, ne? Das ist ja nicht alles. Aber ich weiß, ich kriege die Stürze mit. Der Patient stürzt nicht zwischen meinen Rundgängen und liegt unter Umständen und ich höre nichts und der liegt da dann 2 Stunden, ich finde den nicht. Das passiert nicht mehr. Das kann nicht mehr vorkommen. Und das hätte mich, glaube ich, vor 15 Jahren auf der Geriatrie wahnsinnig entlastet.
Genau, jetzt machen wir es noch quantifizierbar. Irgendwie. Genau. Aber dann jetzt nochmal. Absolut. Ja, von der Zeit her haben wir auf jeden Fall noch 10 Minuten Zeit.
Mhm. Also was ich super spannend finde, ist ja auch, was vielleicht auch ein Use Case sein könnte, was ihr sicherlich schon gedacht habt, dieses Augmented Documentation Thema. Wir machen ja ständig Assessments in der Geriatrie, Bartel-Index und so weiter. Und da wäre es natürlich auch super, wenn Kumea mir das automatisch machen könnte. Ich meine, die Treppe wird schwierig, weil da müssen wir eine kleine Zimmer aufbauen. Aber bis dahin könnte man zumindest die meisten Punkte machen und könnte den Rest dann sonst machen. Und was mich auch interessiert als Geriatre, könnt ihr Stürze anschauen, könnt ihr die auch retrospektiv dann aufzeichnen, kann man dann nur die Anonymität, ne, Datenschutz und so weiter, aber wenn der Patient zustimmen würde, dass man dann sagt, okay, der ist nach hinten oder nach vorne gefallen, da gibt es unterschiedliche Krankheitsbilder, neurologische, wo die Leute eher nach hinten fallen und so weiter, dann könnte man natürlich damit auch die Diagnostiken verbessern. Das finde ich eine Frage.
Ja, das sind wir tatsächlich mit Ihren Kollegen gerade auch schon dran, weil bei Comea haben wir jetzt über 2000 aufgezeichnete Stürze und aufgezeichnet heißt, sie sind ja dadurch, dass sie anonym sind, dürfen die ja, können wir die nach vorne und hinten hin analysieren. Jetzt schauen wir, wie kriegen wir, also wir müssen natürlich auch immer mit den Klinikpartnern zusammenarbeiten, um zu gucken, was genau ist da passiert. Aber so können wir uns dann anschauen, was ist vor dem Sturz passiert? Welche Bewegungsmuster gab es vor dem Sturz? Sie kennen das. Also es gibt ja auch die Sturzdatenbank aus Vancouver, wo Stürze gefilmt sind. Und es ist ja irre, was für verschiedene Sturzszenarien wir haben. Aber es gibt immer Patterns. Also wir könnten schon an bestimmten Patterns erkennen, da wird jetzt ein Sturz passieren und den können wir mit einer Wahrscheinlichkeit voraussagen. Aber dafür braucht es weiter Forschung und da müssen wir weiter zusammenarbeiten und gucken, dass wir eben unsere anonymisierten Daten dann auch weiterentwickeln können.
So Mobilitätsassessments über Comea automatisch abbilden?
Das kommt auch, ja. Ja, absolut. Es ist ja unglaublich, was wir anhand von Bewegungen über uns rausfinden können. Und eine Bewegung ist eine kleine Bewegung wie eine Atmung. Und das wissen wir von unseren Vitalzeichen schon. Wenn sich unsere Atmung ändert, deutet das oft auf eine Veränderung hin. Also wenn wir erkältet werden, merken wir anhand unserer Vitalzeichen, dass sich was ändert. Und anhand den Bewegungen können wir das auch feststellen. Also wir haben da einen unheimlichen Datenschatz, den wir nutzen können, um Patienten optimal zu überwachen und vielleicht das ein oder andere Frühwarnsignal rauszuziehen. Genau. Gut.
Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, würde ich sagen, Technik steigt auch schon aus.
Die Technik steigt auch schon aus, genau.
Hat Hunger.
Hier sieht man eben wieder, Technik ist halt einfach nicht verlässlich. Es muss halt im System funktionieren.
Wir hätten das mit Radar machen müssen, damit es funktioniert. Genau.
Genau. Also machen wir es einfach nochmal so. Genau.
Gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an der Stelle für die spannenden Einblicke in die Praxis, wie Startups mit Krankenhäusern erfolgreich zusammenarbeiten können. Ich glaube, das ist auch mal wichtig rausheben, wie Comea arbeitet. Danke für eure Insights, Anna. Und ich würde sagen, dann machen wir vom Prinzip her noch einen ganz kurzen Sidekick. Von den Folien her sind wir eigentlich durch, aber wir haben ja damit gerechnet, dass die Technik ausfällt und wir haben was mitgebracht. Es stehen neben dem Fernsehen. Nur so ein kleiner Spoiler noch, wer Interesse hat, dieses Thema Startups im Healthcare-Bereich und was es da für Ideen gibt, am 16.10., wir packen es dann auch in die Shownotes vom Podcast, gibt es ein Format hier im Haus, das heißt Roast Me, also röste mich, also erst rösten wir die Startups, die sich bewerben, 3 oder 4 an der Zahl sind es, und danach gehen wir tatsächlich ins Barbecue, also wer da Lust hat, mal drauf gucken, wenn man Innovationen aus der Region, also aus dem Großraum oder aus Baden-Württemberg sehen möchte, das ist die Zielgruppe, gerne am 16.10. mal vormerken. Es gibt auch was Leckeres zu essen dann, so wie heute auch. Also erstmal danke auch für die offenen Worte, für die offene Diskussion. Und dann würde ich sagen, wir führen die Diskussion jetzt in den Networking-Bereich.